Ein tolles Führungsgefühl war tatsächlich im Kontext einer Fusion, wo ich den Eindruck hatte, da geht es vorne und hinten nicht weiter und wir laufen ständig vor Grenzen. Irgendwann zu sagen, komm, wir bereiten so vor, als wenn es möglich wäre. Mal, wir tun mal so, als ob. Mhm. Und dann, ein halbes Jahr später, ganz viel an Rahmenbedingungen sich verändert hat und wir dachten, wow, wir sind vorbereitet, wir können einfach zuschlagen. Das war schon großartig.
Es war ja keine Überraschung, dass es so kam, oder? Das Gefühl?
Doch.
Doch, okay.
Also absolute Überraschung. Ich hatte nicht damit gerechnet. Okay. Es war nur gespeist aus so einem inneren, irgendwie ist es nötig. Also ich habe mich an der Stelle selber überraschen lassen, weil ich nicht damit gerechnet hatte und wir alle das nicht absehen konnten, dass es auf einmal ging.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr da seid. Meine Gästin heute ist eine Frau, die schon ganz viele Führungsrollen gelebt hat. Als Gemeindepastorin, als Interimspfarrerin, als Organisationsberaterin, als Workshopleiterin von Ausbildungsgruppen, als Coachin und als Co-Lead des Center for Human Emergence. Und es gibt ein Thema, was sich bei ihr durch alles durchzieht, das ist die spirituelle Intelligenz. Und was das genau ist, was das mit Führung zu tun hat und was das mit ihren Führungsgefühlen macht, das wird sie uns hoffentlich gleich selbst erzählen. Ich sage herzlich willkommen, Ingrid Schneider.
Vielen, vielen Dank, Christiane, für die Einladung heute zum Gespräch. Ich bin ganz neugierig, worüber wir ins Gespräch kommen werden.
Das bin ich auch. Unser Vorgespräch war schon sehr, sehr vielversprechend. Und ich habe ein bisschen bereut, dass ich in diesem Vorgespräch nicht schon auf Aufnahme gedrückt habe, weil es wirklich viele Punkte gab, die da total inspirierend waren. In diesem Vorgespräch hast du unter anderem einen Satz gesagt, den ich mir mitgenommen habe und der mich seitdem auch beschäftigt. Der war, ich kann nicht im Stillstand lebendig sein. Und bevor du erzählst, was dich dahin geführt hat, wo du heute bist, was spirituelle Intelligenz ist, möchte ich daran anknüpfen. Was hat dich denn heute schon bewegt oder was hast du möglicherweise heute schon bewegt?
Also das eine, was mich bewegt hat, war tatsächlich mein Körper. Ich habe irgendwann angefangen, morgens, weil der Tag meist ein absolut bunter Potpourri von lauter Aufgaben ist und mich das heute auch schon bewegt hat, also angefangen von im Haus über unsere neue Ausbildungsreihe, über mich um Dinge kümmern auf einer Baustelle, wo wir gerade aktiv sind als Paar. Aber bevor mich der Tag in diesem immer fängt, habe ich mir angewöhnt, morgens eine Runde Yoga zu machen. Und darum hat mich mein Körper bewegt. Und dann mir noch was Zeit für Meditation zu nehmen. Einfach, weil ich gemerkt habe, wenn ich nicht den Tag mit To-Do-Listen starte, sondern wirklich einmal in und bei mir anzukommen, hat er einen anderen Grundton.
Das ist total interessant, dass du das erzählst, wie du einsteigst. Also erstens sprachlich, mein Körper hat mich bewegt. Ich würde ja, wenn ich Yoga mache, davon sprechen, dass ich meinen Körper bewege. Also interessanter Perspektivwechsel. Und der Einstieg damit und auch mit einer Meditation erinnert mich an eine ganz andere Gästin, die hier bei mir war, die Ulrike Suhr, die ihren Tag insofern ähnlich beginnt mit einem Grundton. Die macht immer jeden Morgen einen Farbklecks in eine Art Tagebuch. Und das ist sozusagen der Grundton, der Grundfarbton ihrer Stimmung und ihres Tages. Das fand ich auch eine interessante Methode. Okay, also du bist eingeschwungen auf den Tag. Du hast dir einen Grund gelegt. Dein Körper hat dich bewegt. Aber jetzt erzähl mal, wer oder was hat dich, Ingrid, in die Führungspositionen, muss ich ja sagen, es waren ja unterschiedliche, in die Führungspositionen geführt, in denen du warst und auch noch bist.
Wer oder was? Du hast schon gesagt, dass ich Pfarrerin war über viele Jahre und das ist mit der Rolle verbunden. Vorbereitet hat mich niemand darauf, wie das oft so üblich ist. Man studiert Theologie und macht eine Ausbildung und kriegt irgendwann so am Ende der Ausbildung mit, ich muss ja gerade irgendwann auch mal so ein Gremium von 30 Leuten leiten. Wie mache ich das denn? Und ich hatte schon das Glück, dass ich nicht von Anfang an alleine war, sondern Kollegen hatte, wo ich auch erstmal so ein Stückchen zuschauen konnte. aber gleichzeitig auch gemerkt habe, es entbindet mich nicht, meinen eigenen Stil zu finden und auch darin zu wachsen. Und tatsächlich, witzigerweise, meine Kollegen, die alle so 20, 25 Jahre älter waren, bei einem Thema, das dann immer häufiger kam, nämlich Veränderungen gestalten, ganz schnell eine Idee hatten, ach, mach du das mal. Du kannst das. Das war total toll, weil ich konnte das genauso viel wie die, weil ich nämlich nichts davon gelernt hatte. Tatsächlich hat mich das aber zu all dem anderen gebracht, weil ich irgendwann gemerkt habe, hey, trial and error is net. Du kannst das auch, da hast du irgendwas von. Aber ein bisschen ausführlicher lernen, wie denn jetzt Veränderungsbegleitung geht, wie Beratung geht, wie Gruppen vernünftig moderieren geht, das würde ich schon gerne mal. Und das habe ich dann irgendwann wirklich nachgeholt, so mit allen möglichen Ausbildungen.
Aber das heißt, du hast Theologie studiert, du bist Pfarrerin geworden und bist dir quasi im Studium oder im Berufseinstieg klar geworden, oh, das ist ja eine Führungsposition. Und dann war es Learning by Doing plus Learning by sozusagen doing. Ein Nachschlag. Und offensichtlich aber auch das Vertrauen von den Kolleginnen, mit denen du gearbeitet hast, oder ihre Bequemlichkeit?
Ich bin gar nicht sicher, ob es Bequemlichkeit war, aber dadurch, dass die auch so viel älter waren, hatten die einen Führungsstil natürlich, der sehr viel direktiver war. Und in diesen vielen Themen, wo es um Veränderungen geht, wo es viel mehr darum ging, auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch schwierige Situationen nochmal neu zu fassen, da waren die mindestens auf so einem unsicheren Terrain wie ich. Und scheinbar hatte ich eine andere Art, mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
Das heißt, die haben was gespürt bei dir, dass du da ein Talent hast und dass du das kannst. Was hast denn du bei dir gespürt? Außer
neben der Überforderung. Was ich schon gemerkt habe, ist, dass es mir immer wieder möglich war, sehr viele Facetten eines Themas, also Kontext, Komplexität, sehr vieles gleichzeitig zu erfassen und zu halten und nicht als Widersprüche zu sehen. Und da habe ich sicherlich auch eine ganz besondere Begabung, über die ich mir lange überhaupt nicht im Klaren war, dass ich sie habe.
Mhm. Ich notiere mir das, damit ich hinterher vielleicht nochmal darauf zurückkommen kann. Deswegen schreibe ich
Mach
hier
das.
Mit. Nee, aber warum eigentlich später? Also Widersprüche halten. Inwieweit würdest du sagen, ist dieses Aushalten von Widersprüchen, von Spannungen, von Ambivalenzen, inwieweit ist das elementarer Teil von Führung oder überhaupt Teil von Führung? So, elementar ist ja schon eine Wertung.
Aus dem, was ich heute weiß und verstehe, würde ich sagen, ich finde es absolut essentiell, das zu tun, weil wir natürlich nie einfache Lösungen haben. Wir kommen aus einem System, wo wir gerne lineare, einfache Lösungen haben, aber das funktioniert eben überhaupt nicht mehr. Schon gar nicht in größeren Veränderungsprozessen. Und das zeichnet sich ja oft genug dadurch aus, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, dass wir unterschiedliche auch Facetten zu einem Thema haben, die wir irgendwie in eine Balance bringen müssen. Und dann zu sagen, okay, ich kann sehen, dass das alles Teil von etwas Ganzem ist und de facto auch zu suchen nach dem, was mehr ist, was größer ist oder was das Dachthema darüber ist, halte ich persönlich für eine der ganz wesentlichen Führungskompetenzen, mit denen wir es heutzutage zu tun haben.
Und wovon man sich eigentlich auch, jetzt werde ich politisch, tatsächlich in der Politik und gesamtgesellschaftlich mehr wünscht, nicht nur in den Führungsetagen.
Ja.
Aber wenn wir zu dir zurückkehren und zu deiner Begabung, dass du die unterschiedlichen Facetten sehen, aushalten, sein lassen und auch irgendwie zusammenbringen kannst, das ist ja tatsächlich was, was für viele Leute eine Spannung aufbaut, die sie versuchen aufzulösen in die eine oder andere oder ganz andere Richtung, weil es eben was ist, was schwer auszuhalten ist, was vielleicht sogar körperlich spürbar wird. Wie ist das bei dir? Also wie gelingt es dir denn? Du hast gerade gesagt, das auch zu halten und auszuhalten, dass das da ist.
Spannende Frage, weil ich mir wirklich Jahrzehnte darüber keine Gedanken gemacht habe. Ich wusste nicht, dass ich diese Fähigkeit habe. Ich habe das immer so erlebt. Naja gut, das sind wie verschiedene Teile eines Puzzles. Aber das gehört zusammen. Das war mir sehr früh klar. Und meine Neugier wurde dadurch eigentlich immer angestachelt zu sagen, und was ist denn das Gesamtbild, in das das Ganze reingehört?
Okay, wie spannend.
Und wie kriege ich dann sozusagen auch Menschen mitgenommen, weil das wäre ja dann ist im Führungskontext und in Veränderungs- Bereichen ja das Thema, wie kriege ich Menschen mitgenommen, dass sie den Eindruck haben, etwas, ein Stückchen von dem, was mir so wichtig ist, kann ich auch in das Neue mit reinbringen. Aber andere müssen auch die Chance haben.
Ich frage schon mal vorab, sozusagen für einen Freund. Was ist das Geheimrezept? Also wenn du es hast, bitte verraten.
Das Geheimrezept, finde ich, ist Neugier. Was ist das größere Ganze? Es ist auch das Thema von Weltsicht, wie, mit welchen Facetten gucke ich auf die Welt. Und ich gebe zu, irgendwann hat mir Spiral Dynamics unglaublich geholfen, wirklich so ein Verständnis, ein tiefgehendes Verständnis dafür zu entwickeln. Du selber kennst das Modell und es war für mich wirklich so nochmal ein echter Augenöffner. Ah, wenn hier Menschen auch gegeneinander kämpfen, dann hat das oft mit unterschiedlichen Weltsichten und Präferenzen und Werten zu tun. Das eine ist nicht besser als das andere und damit eben auch nicht unbedingt bewerten, aber das eine ist hilfreicher als das andere. Und damit auch dieser Impuls, was dient dieser Situation? Und damit sind wir beim größeren Kontext. Was dient in dieser Situation wirklich dazu, Entscheidungen zu treffen, die nicht nur der kleinste gemeinsame Nenner sind, sondern Zukunft ermöglichen?
Jetzt bist du schon bei dem ganz großen Thema, was dich ja auch heute noch beschäftigt, ne, im Center of Human Emergence. Aber wenn wir nochmal zurückgehen, also als Pastorin gestartet, irgendwann gemerkt, okay, da muss ich führen, da habe ich es mit großen Gruppen zu tun, die ich leiten soll. Meine Kolleginnen trauen mir das auch zu. Offensichtlich gibt es da eine Affinität und eine Begabung. Und dann hatte ich dieses Thema Veränderungen gestalten und begleiten ja auch beruflich sehr stark beschäftigt. Mhm. Denn aus der Rolle der Gemeindepfarrerin bist du dann Interimspfarrerin geworden.
Tatsächlich liegt dazwischen ein Bruch oder eine Auszeit, die ich genommen hatte, eigentlich aus familiären Gründen. Und diese Auszeit habe ich wirklich genutzt, um Beratung professionell zu lernen. Also da habe ich Coaching-Ausbildung gemacht, da habe ich Organisationsentwicklung-Ausbildung gemacht, da bin ich eingestiegen in diesen großen Kontext von Spiral Dynamics. Dann habe ich noch diverse andere Dinge in der Zeit gelernt und habe dann, als ich sozusagen das Gefühl hatte, ist nicht mehr nur Trial and Error. Ich habe eine Idee, was hier passiert und ich kann es einordnen, ich kann es verstehen und kann damit was machen und gestalten, weil ich in der Zeit natürlich immer schon auch ausprobiert habe, Beratung gemacht habe. Tauchte dann dieser Gedanke auf, warum nicht genau diese Fähigkeiten nehmen in ein Arbeitsfeld, wo ich als junge Pfarrerin immer gedacht habe, wow, die jungen Leute werden hier verschlissen, weil sie in Aufgaben reingeschickt werden, die eigentlich nur absolute gestandene Persönlichkeiten machen können, nämlich Interim-Pfarramt. Und das heißt, ich gehe in eine Situation rein, ähnlich wie im Management, die sehr ungeklärt ist, wo es viel persönliches Standing braucht, wo Leute mitgenommen werden müssen, um für ihre Organisation eine Zukunft zu entwickeln. In meinem Fall hieß das, diese Gemeinden waren ohne Pfarrperson, oder da fehlte zumindest eine im Team, die mussten sich auf was Neues einigen. Das war klar, die finden niemanden, wenn sie bleiben, wie sie sind. Das heißt, sie müssen sich erst verändern und dann auf das Neue hin auch die Stelle ausschreiben. Und das war und ist im kirchlichen Raum echt nicht der Standard.
Absolut. Also das kann ich bestätigen. Du sprichst jetzt aus der evangelischen Szene. Ich bin viel katholischerseits unterwegs. Nach wie vor laufen da viele Pfarreiwerdungsprozesse, so heißt es da. Da werden Pfarreien zusammengelegt oder fusionieren. Und das sind zum einen schon strukturell erhebliche Veränderungsprozesse, aber das, was tatsächlich mit den Menschen passiert, die sich auf was Neues einlassen müssten, um eine Zukunft zu haben, das ist mein Gefühl, wird nach wie vor relativ wenig berücksichtigt oder vielleicht wird es gar nicht wenig berücksichtigt. Man steht dem eher hilflos gegenüber und man weiß nicht wie. Das heißt, in diese Situationen bist du reingegangen, warst dann plötzlich da und dann hast du was gemacht, hast du gesagt, so, hallo, hier bin ich, in die Hände gespuckt und los geht's. Oder was war dein Ansatz da in dieser, nicht ganz bequemen Führungssituation?
Nee, das stimmt. Also in einer Gemeinde ist es mir auch passiert, ich war ungefähr immer 2 Jahre dort, ist mir auch passiert, dass mir jemand sehr deutlich gesagt hat, ich habe nicht gewollt, dass Sie hier kommen. So, das Aushalten müssen ist auch ein Teil. dass ich nicht immer unbedingt gewünscht war. Die hatten eigene Vorstellungen. Und dann eben zu arbeiten, und das macht es an manchen Stellen auf der einen Seite reizvoll und gleichzeitig auch schwieriger, zu arbeiten mit Gremien, die ja alle aus Ehrenamtlichen bestehen, die ich gewinnen muss, auf die ich keinen Zugriff habe. Ich kann nichts anordnen. Das war schon auch eine Herausforderung, denn irgendwann entpuppte sich tatsächlich als eine meiner Spezialitäten Fusionen von Kirchengemeinden. Also wirklich, und dann habe ich es mit unterschiedlichen Kulturen, also ganze Thema Fusion zu tun, was es mit sich bringt, ist ja ganz egal, ob es im Raum Kirche oder bei Organisationen ist. Und Menschen gewinnen, wirklich da zu sein. Und tatsächlich das Erste, was ich gemacht habe, ich habe Leute besucht. Beziehungen aufbauen.
Also Leute gesucht oder Leute besucht?
Besucht.
Besucht.
Also die aus dem Leitungsgremium. Ich bin zu denen nach Hause gegangen. Ich habe mich mit denen verabredet. Ich habe gesagt, erzählen Sie mir mal, und was ist bei Ihnen gut und wichtig und schön und was darf nicht gekippt werden. Also ich bin wirklich Klinkenputzen gegangen.
Wie ist das bei den Leuten angekommen? War das eine Irritation?
Super.
Oder?
Nee, also das war immer erstmal, oh, und dann fanden die das schon auch klasse. Weil es natürlich eine ganz andere Gesprächsatmosphäre ist, als wenn man in einer formellen Sitzung zusammensitzt und ja auch Dinge entscheiden muss und auf den Weg bringen muss. Und das war schon toll. An der Stelle war ich natürlich schon froh um Spiral Dynamics. Wenn keine Vertrauensbasis da ist, ist es schwierig, Menschen wirklich mitzunehmen. Mhm. Und also Vertrauensbildung stand tatsächlich an allererster Stelle. Geh hin, besuche sie, finde raus, was sie bewegt, was ihnen wichtig ist, welche Ideen sie haben, was sie gerne auf den Weg bringen würden. Also lauter solche Gespräche führen.
Und das ist was, was man abstrahieren kann und was du in jedem Führungskontext eigentlich doch nur empfehlen kannst. Ja, das ist der Beziehungsaufbau und das ist die Kontaktaufnahme, die nicht geschieht, wenn man permanent im Team zusammenhockt, sondern die in Einzelgesprächen passiert und auch in solchen, in denen es insofern persönlicher wird, als die Menschen berichten können, was sie bewegt und was ihnen wichtig ist. Das ist was anderes, als aus dem Privatleben zu erzählen, sondern ne, die Begegnung in der Rolle. Es ist dann, was ist mir da wichtig? Ingrid, weil du es gerade, es ist jetzt mehrfach gefallen, der Begriff Spiral Dynamics, und ich weiß nicht, wie viele meiner HörerInnen das gut kennen. Kannst du ganz kurz einmal sagen, was Spiral Dynamics ist, was es damit auf sich hat und was dich daran so beeinflusst und so brennen lässt?
Spiral Dynamics ist letztlich ein Wertentwicklungsmodell. Es entstand im letzten Jahrhundert. Da gab es ja eine große Bewegung, letztlich Thema Persönlichkeitsentwicklung und warum verändern sich Menschen. Viel bekannter ist letztlich auch die Maslow'sche Bedürfnispyramide, wo geguckt wird, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben und mit jedem Bedürfnis ist auch ein Wert verbunden. Und im Grunde ein Zeitkollege von Maslow, nämlich Claire Graves, hat dann dieses Modell von Spiral Dynamics entwickelt. Die Idee dahinter ist, zu jedem Lebenskontext gehören Werte, die einem besonders viel wert sind, deswegen heißen sie ja Werte, die das Handeln bestimmen. Wir sind uns oft nicht im Klaren darüber, aber sie bestimmen unsere Art, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir auf Themen gucken. Und das verändert sich im Laufe der Zeit. Für Claire Graves war sichtbar, der hat so riesige Studien gemacht über 20 Jahre hinweg, dass oft genug im 10-Jahres-Rhythmus Menschen auch nochmal andere Werte für sich entwickelt haben. Und auch wenn Menschen mich fragen, ich auch, ich sage, denk mal zurück, was war dir vor 10 Jahren wichtig, wie hast du gelebt, welche Kleidung hast du getragen, wie hast du vielleicht deine Wohnung eingerichtet und so. Hat sich dort was verändert in den letzten 10 Jahren und was waren die Impulse? Mhm. Und wir merken gerade jetzt ja, so in diesem ganzen politischen Umfeld, im sozialen Kontext, dass ganz vieles, was wir für stabil hielten, ins Wanken gerät und wir herausgefordert sind mit unseren Werten. Halte ich fest, richte ich mich ein auf eine Welt, die einfach dramatisch im Wandel ist durch die ganzen neuen Technologien, die entstanden sind. Und sich dort auf der einen Seite besser wahrzunehmen und gleichzeitig zu wissen, es gibt noch andere Möglichkeiten, wie ich selber auch mich darauf einstellen könnte, finde ich super entlastend und hilfreich. Und was mich ganz ursprünglich völlig angefixt hat an der Stelle, war, ich habe eigentlich Theologie studiert, weil ich aufgewachsen bin in einem Kontext, sehr dörflich, in einer Region, wo es unglaublich viele religiöse Strömungen gab. Also es gab nicht nur die eine Kirche, sondern es gab wahnsinnig viel, was völlig ungewöhnlich war eigentlich sonst so für den Raum. Die sich aber oft genug untereinander alle den Glauben absprachen und sagten, das ist nicht richtig und das ist nicht richtig und das ist nicht richtig. Und im Studium habe ich keine Antwort auf die Fragen gekriegt, wie das kommt. Und Spiral Dynamics hat sie mir gegeben. Als ich das auf einmal gelesen habe, habe ich gedacht, ach so, das passiert hier. Die kommen alle von unterschiedlichen Sichtweisen ihrer Werte und dadurch verfestigen sich Situationen. Dadurch kommt es zu Streit, dadurch kommt es zu Kämpfen, dadurch ist hier eine Partnerschaft möglich und dort überhaupt nicht. Das hat mir wahnsinnig geholfen und das war meine Motivation, eigentlich zu sagen, jetzt will ich das richtig lernen.
Das finde ich toll und das finde ich schön von dir zu hören. Wir machen es mal transparent. Wir beide kennen uns, weil du meine Ausbilderin warst in der Social Architect Ausbildung. Und eine Anekdote von mir, und es erinnert mich jetzt an deine Erzählung. Ich habe Spiral Dynamics entdeckt, nachdem ich aus einem Interimsprojekt kam bei Kunden, wo ich echt mitgenommen und sehr erschöpft war danach. Und ich mache jetzt mal unbezahlte Werbung, das Buch Gott 9.0 gelesen von dem Küstenmacher, heißt er, glaube ich, der Autor, das auf Grundlage von Spiral Dynamic geschrieben ist und quasi beschreibt, wie findet auch spirituelle, religiöse Entwicklung statt, wohin kann sie gehen. Und beim Lesen dieses Buches und der Begegnung mit diesem Modell hatte ich genau diese Aha-Momente, die du beschrieben hast. Es waren plötzlich Worte da für das, was ich 2 Jahre lang vorher ständig erlebt habe und was mich irgendwie zerrissen hat, weil ich dachte, wie kriege ich das dann eigentlich alles zusammen? Wie geht denn dieses Nebeneinander und was ist denn da los? Und plötzlich hatte ich eine Betrachtungshilfe an der Hand, die das total gut erklärt hat. Und dann war auch ich angefixt und wollte mehr wissen. Der Weg hat mich dann zu dir, zu euch geführt und in diese Ausbildung. Also wenn wir nochmal bei deinem Weg bleiben, Pastorin, Interimspfarrerin, Organisationsberaterin, Begleiterin in Veränderungs- und in Fusionsprozessen. Und was kam dann mit immer mehr Spiral Dynamics auch?
Letztlich kam sogar in die Zeit, fast zeitgleich mit dem Interim, kam mein Engagement im Center for Human Emergence. Das ging fast parallel. Und was mich reizte an dieser Stelle war, ich erlebte Kirche ja oft genug sehr traditionell. Ich habe aber gemerkt, an manchen Stellen passe ich da nicht so rein von manchen Gedanken, die ich habe. Oder ich suche auch Gesprächspartner, wo ich mal wirklich in die Breite denken kann, wo eben Widersprüche normal sind und wo ich mit dem, also ich kenne Situationen nicht, ich muss ein Nichtwissen aushalten, ich weiß nicht, wie ich Lösungen finde, wo ich dafür Gesprächspartner finde. Und das war so mein Andocken wirklich beim Center for Human Emergence, was letztlich aus dieser Arbeit mit Spiral Dynamics heraus entstanden ist. Und ich gemerkt habe, für diesen anderen Teil, meine persönliche Weiterentwicklung, ist es einfach Gold wert, dass ich in diesem Kontext einfach arbeiten darf. Und deswegen habe ich dann irgendwann auch gesagt, dafür brauche ich auch Zeit. Also ich bin nicht mehr voll in den Pfarrberuf eingestiegen, sondern habe mir immer einen Teil meiner Zeit wirklich für mein Engagement an der anderen Stelle übrig gelassen. Um das Größere, was möglich ist, auch zu leben. Und ich persönlich muss sagen, das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben, tatsächlich auch, um in mancher schwierigen Situation so diesen Abstand zu gewinnen. Ich konnte nochmal, wenn ich aus komplexen und druckvollen Gemeindesituationen kam, sagen, okay, ich gucke mir das Ganze jetzt mal so richtig von außen an, aus einem ganz anderen System heraus.
Du hast den Begriff jetzt gerade selber benutzt, der lag mir schon auf der Zunge. Druckvolle Gemeindesituation. Ne? Du sagst, du möchtest auch mal in die Breite denken dürfen, dieses Thema der Widersprüche, die auszuhalten sind. Wie war das bei dir? Also das eine ist, diesen Wunsch zu haben, so denken zu wollen, ne? Widersprüche auszuhalten, für sich selber klar zu haben, es gibt jetzt hier nicht die Lösung. Oder noch nicht und ich halte das aus. Und auf der anderen Seite aber vielleicht ein Umfeld, was einen Riesendruck erzeugt. Wie bist du damit umgegangen?
ich habe in diesen Interimzeiten nicht vor Ort gewohnt. Das war für mich, also ich bin, hatte eine Position, so wie das normalerweise ja in ganz vielen Arbeitsbereichen ist, ich fahre zur Arbeit. Das ist was anderes, als es normalerweise in den Gemeinden der Fall ist, dass man die Verpflichtung hat, im Ort zu wohnen oder in der Pfarrei, in der Gemeinde. Das hatte ich nicht. Ich konnte pendeln und manches Mal habe ich tatsächlich auf dem Weg zurückgemerkt, boah, ich kann wieder loslassen. Ich kann mir das Ganze jetzt mal gerade von außen angucken. Und ich erinnere mich an eine Situation. Ich wohne in Düsseldorf und ich arbeitete in einer Düsseldorfer Gemeinde. Ich konnte mit der S-Bahn dahin fahren und ich erinnere mich an eine Situation. Da fand ich ein Teamgespräch so schrecklich, dass ich irgendwann, und ich merkte, wie in mir die Wut aufstieg und ich so meine ganzen Emotionsskala anfing, richtig anzusprechen. Ich gedacht habe, du kannst das hier jetzt gerade nicht rauslassen. Du musst hier weg. Und ich ganz schnell gesagt habe, ich habe jetzt gleich einen Termin, ich muss jetzt bitte die S-Bahn erreichen. Okay. Das gab nichts Schnelleres, dass ich zur S-Bahn gerannt bin, um nach Hause zu fahren. Und mich dann in den Garten gesetzt habe und Unkraut gezogen habe. Das war für mich tatsächlich meine Möglichkeit, komm runter, schau es dir mal von außen an, guck, was hier passiert, was passiert an Emotionen in dir, was ist deins, was ist das der anderen. Also ich wirklich so aus dem vollen Kasten meiner Möglichkeiten tatsächlich geschöpft habe.
Aber das heißt tatsächlich, du hast in so einer Wutsituation oder in einer Situation der starken emotionalen Erregung, sagen wir es mal allgemeiner, hast du die in Anführungsstrichen Flucht ergriffen, du hast die Notbremse gezogen, hast gesagt, ich muss hier raus, ich muss weg und hast dich dann mit Abstand zu Hause so weit reguliert, ne, was anderes getan, Erde, Unkraut gejätet. Wie bist du das Thema denn dann später wieder angegangen? Also die Situation hat sich ja erstmal nicht verändert.
Genau, die Situation hat sich nicht verändert, aber ich merkte so, mit diesem bisschen Abstand aus der Situation konnte ich diesen Menschen nochmal anders begegnen. Ich konnte sie nochmal neu ansprechen. Was ist da eigentlich passiert? Wie kommen wir denn hier zu einer Lösung? Also indem ich nicht mehr so aufgeregt war, innerlich aufgeregt war, hatte ich einfach Zugang zu anderen Möglichkeiten. Und ja, das war die Zeit, wo ich schon ganz viel mit diesem Thema spirituelle Intelligenz gearbeitet habe und gemerkt habe, du brauchst hier gerade ein paar Fähigkeiten, die musst du mal gerade richtig gut abrufen. Die kann ich aber nicht abrufen, wenn ich selber völlig aufgewühlt bin.
So, jetzt hast du das Stichwort selber gesagt, spirituelle Intelligenz. Also das ist dein Thema, was dich auch irgendwann gepackt hat oder was in dir gewachsen ist und irgendwann da war, dass du offensichtlich nicht mehr dran vorbeigekommen bist. Was genau verstehst du darunter?
Ich verstehe darunter die Fähigkeit, an den größten Möglichkeiten, die wir als Menschen wirklich haben, anzuknüpfen. Also einzutauchen in einen Raum von innerer Weite und Offenheit und daraus Entscheidungen zu treffen. Mit Klarheit, mit diesem inneren Reguliertsein, mit dem Zugang zu den eigenen größten Möglichkeiten, woraus ich handle. Jeder von uns hat ja so Dinge, wo er besonders stark ist. Ich nenne es gerne oft unsere Essenzqualitäten, wo wir besonders gut sind. Und das wieder nach vorne zu bringen, das schaffen wir aber nicht, wenn wir innerlich total aufgewühlt sind. Dazu gehört für mich auch wahrzunehmen, von woher denken die anderen Leute denn jetzt gerade? Und das ansprechen zu können. In einer Art und Weise, die nicht anklagend ist, sondern die eher neugierig ist. Du hast das und das gesagt. Was treibt dich dabei? Also wirklich dem nochmal nachzugehen, zuzuhören, keine Antworten zu wissen. Das sind für mich Qualitäten, die mit dieser Intelligenz zu tun haben. Spirituelle Intelligenz heißt ja eigentlich ja, ich habe Zugang zu dem Göttlichen in mir, das jeder von uns mit sich rumträgt und verknüpfe das mit Qualitäten, die wir aus unserem Denken, aus unserer Intelligenz einfach zur Verfügung haben, dass wir nämlich daraus gestalten können.
Und es klingt echt verlockend. Und gleichzeitig frage ich mich, ne, so auf einem eigenen Entwicklungsweg, ja, dieses tiefe Wissen, was eigentlich dran ist und was ich tun müsste, weil es richtig ist in dem Moment. Da bin ich dabei. Also kann ich sagen, okay, den Schritt, der gelingt mir. Ich glaube, der gelingt auch vielen der Führungskräfte, die ich coache, dass sie sagen, also ich eigentlich weiß ich's. Und womit, ich rede mal von mir, ich mir im Weg stehe, aber womit, glaube ich, auch viele Führungskräfte sich im Weg stehen, ist dieses den Schritt dann aber gehen. Also wissen, was richtig ist, aber aufgrund vieler Zwänge und Umstände, die es gibt, ihn doch nicht gehen. Also ein Beispiel, ich weiß, dass diese Funktion, in der ich hier bin, dass diese Rolle, in der ich hier bin, eine ist, in der ich mich aufrauche, die mir nicht gut tut und aus der ich mich verabschieden sollte. Ich bleibe aber trotzdem und ich kündige nicht. Also das ist sehr existenziell.
Mhm.
Ich weiß als Projektleiterin, welche Risiken wir haben, dass bestimmte Dinge, die meine AuftraggeberInnen von mir verlangen, dass die so nicht möglich sind. Ich krieg's aber nicht fertig, das zu transportieren und das zu kommunizieren. Wie gelingt sozusagen dieser Schritt? Wie kommt man über die Brücke von Wissen und abrufen können, okay, da ist mehr, das sehe ich. Und da dann auch reinzutreten und herauszutreten aus dem, was aktuell los ist und einengt.
Also das eine habe ich vorhin gesagt, das war das Thema der Pause. Sich selber die Pause erlauben, um das eigene System wieder runterzuregeln. Also es hat ganz viel, tatsächlich der Zugang zur spirituellen Intelligenz hat ganz viel mit einem aufgewühlten Nervensystem zu tun.
Hm.
Ich weiß es vom Kopf her, was mir gut täte, aber mein Nervensystem sagt, lass die Finger davon. Und tatsächlich ist dieses Arbeiten mit dem eigenen Nervensystem, also dem Emotionskostüm, aber dann auch mit unseren Herzensqualitäten eines der Schwerpunkte, mit denen ich, wenn ich mit Menschen zu diesem Thema arbeite, arbeite. Wie komme ich aus dem Ausgewühlten raus? Welche Ängste stecken da vielleicht auch drunter? Und da bin ich einfach immer dankbar, dass ich eben auch tatsächlich Coaching gelernt habe, nicht nur Organisationsentwicklung, sondern dass ich mit Menschen individuell an diesen Stellen arbeiten kann. Wenn ich es beschreiben soll, ist, wie schaffe ich es in mir, den Raum so weit zu machen, dass ich ohne Druck aus mir selber heraus entscheide. Den Druck von außen kann ich nicht abstellen.
Ja.
Aber den Druck in mir, da kann ich was dran tun.
Hast du eine Beobachtung, wenn du mit Führungskräften beispielsweise arbeitest zu dem Thema, was für die häufig ein großer Druck oder ein Hinderungsgrund ist, um in diesen Raum zu treten, in dem sie eigentlich zu Hause sind?
Also tatsächlich, das größte Thema sind oft die alten Geschichten, die wir aus unserer Biografie mit uns rumtragen. Die kommen so unterschwellig durch die Tür.
Kannst du ein Beispiel machen? Also alte Geschichten.
Zum Beispiel, das kann ich doch nicht sagen, das ist gefährlich. Wer sagt, warum das gefährlich ist, wenn ich das sage? Als Kind war das womöglich gefährlich, weil ich den Ärger meiner Eltern gekriegt habe oder sowas. Und dann, das sind manchmal total ganz tief liegende Muster, über die wir uns noch niemals im Klaren sind, wo das herkommt. Oder ich kenne das von mir. Wie lange habe ich mich davor gescheut, zu sprechen von, das Göttliche ist doch in uns. Theologisch wusste ich das. Steht überall in der Bibel. Und ich habe mich nicht getraut, es in dieser Deutlichkeit zu sagen im Raum Kirche, weil ich dachte, naja, die ganze Theologie ist doch anders. Aber warum habe ich mich denn nicht getraut? Das hatte ja einen Grund in mir, dass ich nicht sage, wovon ich zutiefst überzeugt bin. Ist es gefährlich? Stelle ich mich außerhalb der Gruppe? Verrate ich jemanden? Also das war schon sehr spannend in mir selber, diese ganzen Dynamiken irgendwann mal wirklich zutiefst anzuschauen, auch über einen längeren Zeitraum. Warum traue ich mich nicht zu sagen, wovon ich überzeugt bin, dass es richtig ist? An der Stelle merke ich, es gibt einen totalen Unterschied zwischen Männern und Frauen.
Okay.
Bei Frauen sitzt es so viel tiefer, weil wir in der Regel gelernt haben, entferne dich nicht aus dem Zusammenhalt der Gemeinschaft. Das ist eine Kulturtradition, die wir ein paar tausend Jahre in uns tragen. Als Frauen sind wir für das Wohl der Gemeinschaft verantwortlich. Halte dich zurück.
Schweige, ja, okay,
Schweige,
stimmt.
Genau.
Also tatsächlich historisch genau zum Schweigen verurteilt. Du darfst nicht aussprechen, was du siehst. Es könnte dich dein Leben kosten.
Genau, es könnte dich dein Leben kosten. Und diese Angst sitzt unglaublich tief. Und tatsächlich arbeite ich da ganz oft mit Frauen dran, genau an diesen Themen.
also es macht mich nachdenklich, ne, weil im Hintergrund laufen auch die Situationen in mir und ich übertrage es gerade. Ich hatte vergangene Woche ein Training mit Projektleiterinnen.
Aha.
Und da ging es auch um die Frage, das, was viele Führungskräfte beschäftigt, wie gehe ich denn mit schwierigen Typen um? Ich frage dann immer, was macht schwierige Typen eigentlich zu schwierigen Typen? Das ist ja auch schon, und sind wir nicht alle irgendwie schwierige Typen? Also genau. Wir sind ja alle irgendwie Zumutungen für unsere Mitmenschen. Mein Tipp war dann in den Gesprächen, also neben allen Gesprächsführungstechniken, die es gibt, gewaltfreie Kommunikation, ja, aktives Zuhören und ne, was man so abruft, versuche ich die Leute zu ermutigen, sprich aus, was du empfindest. Und das ist für viele, also die gucken mich dann mal mit großen Augen an, aber also genau das, was er, das kann ich doch nicht sagen. Ich sage, naja, du musst ja, wenn du wütend bist, niemanden niederbrüllen.
Genau.
Aber du kannst zum Beispiel deine körperliche Empfindung schildern. Also was spricht dagegen zu sagen, ich merke, ich krieg gerade Puls. Also, und das, ja, das steht dann im Raum, aber das steht sowieso im Raum und die anderen merken es eh.
Ja.
Und ist das, wenn ich dich richtig verstehe, das ist auch Teil davon, sich mitzuteilen auf diese Art und Weise?
Ja, ich glaube, es ist schon sehr ehrlich, wenn andere wissen, wie es in mir aussieht.
Mhm.
Ohne, wie du sagst, ne, ich muss dafür jemand anders nicht anschreien.
Mhm.
Aber ich kann sagen, Moment, stopp, hier ist für mich die totale Grenze so nicht. Nicht mit mir, in solche Richtungen zu gehen. Und dann natürlich aber auch wirklich, und das passiert in der Regel ja nicht in der Gruppe, sondern für sich selber nochmal hinzugucken, was ist das, was, warum es mir schwerfällt, ruhig zu bleiben?
Ja.
Warum ich mich aufregen lasse?
Und das ist ja eigentlich ein Thema, davon hatten wir es in unserem Vorgespräch auch sehr lange, von emotionaler Regulation. Also wie bekomme ich mich eigentlich reguliert? Und wir sagten im Vorgespräch, es ist eigentlich ein tolles Geschenk, was man seinen Mitmenschen machen kann, wenn man mit sich selber klarkommt und sich selber im Griff hat. Wie hast du für dich diese emotionale Regulation gelernt, die ja dazugehört? Ne? Wenn ich den Raum aufmachen will, wenn ich in die Breite denken möchte, wenn ich neugierig bleiben möchte und nachfragen möchte, was ist eigentlich beim anderen los, dann muss ich mich so weit im Griff haben und regulieren können, dass das überhaupt möglich wird. Sonst stehe ich mir mit meinem Nervensystem ja selber im Weg.
Unbedingt. Also meine allererste Hilfe ist Atmen. Das klingt ja verrückt, ne? Wir atmen ja die ganze Zeit. Aber bewusst zu atmen. Mit dem bewussten Atmen können wir steuern, wie schnell unser Herz schlägt. Und wenn unser Herz sehr schnell schlägt und sehr aufgeregt ist, dann kriegen wir keinen klaren Gedanken hin. Das heißt, ich kann mit dem Atem tatsächlich, indem ich länger ausatme als einatme und indem ich meinen Atem verlangsame, kann ich mich runterregeln, um einfach wieder ein Stückchen klarer zu werden. Und letztlich ist sogar so, dass wenn ich dann, erst wenn ich in dieser Klarheit bin, kann ich im Grunde, und die spirituelle Intelligenz kennt so die Frage, was würde meine weiseste Version meiner selbst mir jetzt raten? Das spüre ich aber nicht, wenn ich aufgeregt bin. Das heißt, erst runterkommen, Minipause, Frage stellen und dann gucken, tatsächlich, ich müsste hier gar nicht mich aufregen. Ich könnte einfach sagen, ist ja spannend, wie du das siehst, aber das trägt dir nichts Sinnvolles dazu bei. Lass uns nochmal gucken, was denn?
Es klingt so einfach, wenn ich dir zuhöre. Wenn ich die weiseste Version meiner selbst befrage, dann höre ich die und dann denke ich manchmal, ach du meine Güte, bist du wirklich sicher? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich diskutiere dann schon auch wieder mal mit dieser Version von mir selbst.
Ja, ja, klar.
Welche Argumente haben denn so in deiner Erfahrung Führungskräfte, wenn sie mit ihrer weisesten Version von sich selbst diskutieren, um das nicht machen zu müssen? Also woran erkennt man, dass man sich auch gerade so wehrt und dass es vielleicht gar nicht der Verstand ist, nur der Pseudoverstand?
Natürlich hat der Verstand was einzuwenden. Also das Erste, das Emotionssystem hat was einzuwenden. Das will sich nämlich sicher fühlen. Und wenn ich eine Lösung wähle, die sich unvertraut anfühlt, schreit das immer sofort Hallo. Wo ich sage, woran ich das erkennen kann, ist, und dafür brauche ich das Körpergefühl, deswegen finde ich immer, spirituelle Intelligenz ist eine Kombination aus emotionaler Intelligenz, kognitiver Intelligenz, physischer Intelligenz. Ich weiß, was ich fühle in meinem Körper. Was da los ist und bin damit verbunden. Und eben dieser Zugang, ich habe ein Zutrauen dazu, dass es diese Spiritualität in mir gibt, welche es de facto gibt. Wir haben einen Teil im Gehirn, der anspringt, wenn genau das Thema dran ist. Spannenderweise, das liegt genau gegenüber von Angst. Das heißt, ich kann nur entweder oder aktivieren. Also das eine ist auf der einen Hirnseite, das andere ist auf der anderen Hirnseite. Und entweder ich bin in der Angst gefangen oder ich habe Zugang zum Größeren. Das ist neurologisch, was bei uns im Körper passiert. Zu wissen, dass es das gibt. So, und dann bin ich in so einer Situation und dann, wenn es aus der weisesten Version kommt, kommt die Antwort aus dem Solarplexus-Herzraum. Und wenn es aus dem Kopf kommt, spüre ich es hier. Dafür muss ich aber spüren, von wo kommt der Impuls. Aber das kann ich üben. Das übe ich am besten natürlich nicht in der stressigsten Situation meines Lebens, völlig klar, sondern in ganz unverfänglichen Situationen.
Ja, und das heißt aber auch, ich muss immer wieder innehalten und ich muss auch bereit sein, mir selber da und meinen Empfindungen zu begegnen.
Ja.
Und das ist auch was manchmal gar nicht so einfach ist. Also aus eigener Erfahrung weiß ich, man trifft da Dinge, bei denen man sich wundert, wer die eigentlich sind und woher die kommen.
Ich habe auch nicht behauptet, dass es immer einfach ist. Das verspreche ich auch niemandem. Aber es ist ehrlich. Also man entwickelt Kompetenzen im Laufe der Zeit damit. Man wird sicherer und Menschen werden so viel wirksamer.
Weil, also die Wirksamkeit kommt dann genau aus welchem Punkt?
Die Wirksamkeit kommt da raus, dass du dir mit so vielen Wenn und Abers nicht mehr im Wege stehst.
Also, dass man den Schritt wagt, vielleicht auch die innere Gewissheit hat oder das Vertrauen darauf hat, dass was funktioniert.
Ja. Inneres Vertrauen, Gewissheit, wahrnehmen, was noch möglich ist, das Nichtwissen aushalten. Also, wenn all das Situationen sind, die einen nicht mehr aus dem Ruder werfen, fängt es schon an, dass ich nachts deutlich besser schlafe. Keine Gehirnkarusselle, wenn ich nachts im Bett liege und damit ausgeschlafen an den Tag gehe und manche Dinge klarer sehe, mir ein Stückchen mehr Abstand angucken kann, mich nicht emotional so schnell reinnehmen lasse. Und das macht einen Riesenunterschied.
Ingrid, wenn ich dir zuhöre und wenn ich dich jetzt hier auch sehe, dann ruhst du in dir selbst. So sieht es aus. Und ich frage mich, also das war nicht immer so. Das war ja für dich auch ein Weg oder so. Genau. Das war für dich auch ein Weg dahin. Gibt es heute noch Dinge, die dich so richtig in Rage bringen? Oder gibt es Momente, wo du selber den Zugriff auf das, was du weißt und auf diese Techniken nicht mehr hast, weil es dich aus der Fassung bringt?
Klar gibt es die. Also das wird auch, glaube ich, nie aufhören. Am ehesten bringt es mich wirklich auch schon mal in Rage, wenn ich merke, dass ich selber so hinter meinen Möglichkeiten bleibe. Also dass es mich irgendwo catcht, wo ich dann denke, was ist jetzt passiert gerade hier in mir? Und ich mich dann zum Teil auch über mich selber ärgere. Also das kenne ich total. Ich kenne das auch, wenn ich das Gefühl habe, hier passiert, also ich werde ungerecht behandelt, wo ich mich auch aufregen kann dann und dann merke, komm, jetzt guck nochmal genau hin, was denn dahinter steckt. Aber also ich kenne das schon, aber es ist natürlich deutlich weniger, als es mal war.
Das, was du beschreibst, ne, das Arbeiten, das Nutzen, der Zugriff auf die eigene spirituelle Intelligenz, das ist eine Form von Entwicklung der Persönlichkeit. Was würdest du sagen, wenn du auf Führungskräfte guckst, welche Veränderung, also du hast gerade schon gesagt, sie könnten wirksamer sein, ne? Welche Veränderung könnte es für die Führungskräfte haben? Inwiefern siehst du da auch eine Chance für Organisationen? Wir reden darüber, dass Führungskräfte, wenn sie das nutzen könnten und würden, das ist eine Form von Persönlichkeitsentwicklung. Und die geschieht eben nicht im Galopp, sondern die geschieht in den Pausen, die geschieht in der Stille, die geschieht in einem Rückzug, in Momenten der Reflexion. Die Situation in vielen Führungspositionen ist ja ganz anders. Hoher Zeitdruck, hohe Geschwindigkeit, es muss alles ganz schnell gehen. Es gibt ganz wenig Atempausen. Das heißt, eigentlich bräuchten wir oder wer bräuchte es doch ein Umfeld, in dem es überhaupt erstmal möglich ist, sich diese Pausen zu nehmen oder man muss den Mut haben, sich diese Pausen zu nehmen. Wenn ich mir jetzt Organisationen angucke, die ihre Führungskräfte unterstützen wollen, inwieweit hätte auch eine Organisation was davon, spirituell intelligente Führungskräfte zu haben? Und warum lohnt es sich für die, dieses Thema aufzumachen, Persönlichkeitsentwicklung?
Ich denke schon, dass Organisationen was davon haben, wenn zum Beispiel in Teams Menschen sind, die es schaffen, diese Verschiedenheiten zusammenzubringen. Wenn Menschen da sind, die es schaffen, auch mal hinzugehen und zu sagen, okay, ich sehe die unterschiedlichen Qualitäten meiner Mitarbeitenden. Lass uns doch mal gucken, wie wir aus dem Ganzen was Ganzes machen. Und das sind klassische Prozesse, die in kleinen Teams laufen können, die eine Führungskraft mit einzelnen Mitarbeitenden, also im 1:1 Gespräch, wo man hingehen kann, dass Menschen hingehen und sagen, wir machen mal den großen Kontext auf und gucken eigentlich, wie wir mit diesen Widersprüchen, die wir in der Organisation halten müssen, wie wir das zusammen hinbekommen. Das kann ein Teamgespräch sein, wo man einfach mal eine Stunde eben aussteigt aus dem Operativen, wir müssen Dinge erledigen, hin zu, lasst uns mal strategisch da drauf gucken. Also auch bewusst diese Trennung von operativ und strategisch zu machen und dann nicht nur für Menschen auf der gleichen Ebene, sondern auch mal mit einer Ebene darunter, also in mehr gemischten Teams. Vielleicht sagt auch eine Organisation, lass uns einmal so einen Klausurtag machen. Ich hatte gerade letzte Woche eine Moderation von Menschen, da ging es um eine Einrichtung, die gesagt haben, bei uns verändert sich gerade so viel, wir stehen vor Fusionen und ich weiß nicht was. Irgendwie brauchen wir strategisch oder auch operativ. Also das war schon, der Auftrag war sehr gemischt, weil sie es nicht benennen konnten. Und es war wahnsinnig hilfreich für die, wirklich mal zu gucken. Mit dem Blick von außen, wir nehmen uns 6 Stunden raus, wir gehen in eine Klausur, wir schauen, wie wir eigentlich die Prozesse angehen wollen. Was sind die Top-Fragen, die wir für uns klären müssen? Was sind die Fragen, die wir mit unseren zukünftigen Partnern klären müssen? Das hört sich erstmal alles nur nach ganz eigener Organisationsentwicklung an und gleichzeitig die Frage ist die Haltung dahinter. Welches Erleben wollen wir darin auch verkörpern? Passiert das nur unter Druck und weil wir es müssen? Oder passiert das, weil wir eine Inspiration haben, wo wir eigentlich hinwollen und damit auch ein Ziel haben? Und auch das unterscheidet ganz oft das klassische Tun von so einem aus einer spirituellen Intelligenz heraus, dass ich wirklich, mein Ziel ist deutlich größer als ein Quartalsziel. Da ist eine Inspiration, wofür wir stehen und die Frage, wie setzen wir das um?
Und auch da kein aber mein Erleben, also ich schwinge da total mit, gehe da mit. Und mein Erleben ist dieses Rausnehmen, dieses den Schritt zurücktreten, den Blick zu weiten, eher strategisch und weniger operativ drauf gucken. Das wäre eigentlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, schon mal der erste Schritt, dass eigentlich wissen wir, dass das richtig ist und dass das wichtig ist. Aber wir sind so getrieben von vielen, vielen Kleinigkeiten und von Dingen, deswegen tun wir es nicht. Und dieses sich rausnehmen wäre der erste Schritt rein in diesen Raum, in dem mehr ist und in dem sich andere Dinge abspielen.
Das sieht aus wie Zeitverlust.
Genau.
Meine Erfahrung ist, wenn ich aber diese Grundlagen geklärt habe, geht das andere so viel schneller, weil ich mich nicht mehr ständig aufhalte mit Diskussionen, machen wir es so oder machen wir es so.
Stimmt total. Genau, es sieht aus wie Zeitverlust, ist auch was ich oft höre. Das können wir uns nicht erlauben, die Zeit, die haben wir nicht. Wir können da maximal 2 Stunden für verwenden, keinen ganzen Tag. Und wir können dann auch nicht weg dafür. Eine andere Erfahrung, die ich tatsächlich auch mache in solchen Runden, wenn sie stattfinden, ist, dass es aber schon auch Differenzen zwischen den Beteiligten gibt. Und ich sage das jetzt mal etwas plump, dass sich dann da auch Egos gegenseitig im Weg stehen. Und dass es wirklich schwierig ist für die Leute, sich zu regulieren. Und ich glaube, diesen Mut braucht es auch, sich auf dieser Ebene zu begegnen und vielleicht auch Konflikte auszuhalten.
Klar, wir alle sind Persönlichkeiten, die geprägt sind. Und je mehr die Egos aufeinander knallen und jeder seinen Raum verteidigen will, das ist ja in der Regel das, was dann dahinter steht, umso schwieriger werden solche Gespräche. Es hilft aber nichts. Also wenn das die Grundvoraussetzung ist, dass es eigentlich nur darum geht, immer Felder abzustecken, in denen jeder ungeschoren nebeneinander herarbeiten kann, dann macht es aber trotzdem Sinn zu fragen, wie schaffen wir es zum Wohle der Organisation, etwas Größeres zu ermöglichen. Da darf ja am Ende jeder auch seine Spezialität mit einbringen. Es geht nicht um Gleichmachen, es geht nicht darum, die Persönlichkeiten nicht einzubringen, sondern viel spannender ist doch die Frage, wenn verschiedenste Menschen unterschiedliche Fähigkeiten haben, die sie einbringen, die sie auch super einbringen und das Zutrauen haben, dass sie darin gesehen werden, was könnte dann passieren?
Ja, also absolut, ich bin dabei. Ich bin dabei und merke gleichzeitig, und das ist eine Spannung, die ich aushalten muss, auch in meiner Arbeit, dass für viele Leute, und ich nehme mich nicht raus, es echt schwierig ist, zum Beispiel diese Unterschiedlichkeit auszuhalten und sogar auszuhalten, also da sind ganz viele Talente im Raum, ganz viele Spezialitäten im Raum. Ich habe auch eine, sich selber nicht klein zu fühlen, bloß weil die anderen auch was können. Also der Impuls ist ja immer so groß, das Licht der anderen auszumachen, damit die eigene Kerze heller leuchtet. Mhm. So, wenn wir alle zusammen leuchten, ist doch heller. Das heißt, am Ende des Tages, das höre ich jetzt ganz stark raus, ist dieses ganze Zusammenspiel, ob in einem Team oder in einer Organisation insgesamt und am Ende des Tages auch gesamtgesellschaftlich, immer davon abhängig, dass auch die Einzelnen sich selber geregelt bekommen, mit sich klarkommen. Würdest du das so sagen?
Für mich klingt das so wenig inspirierend.
Okay, sag's inspirierender.
Es ist schon richtig, dass Einzelne sich regeln, aber die Frage ist vielleicht, schaffen wir es, uns gegenseitig in unserer Größe zu sehen und dem anderen auch die Größe zu lassen, aber mir selber zuzugestehen, dass ich auch diese Größe habe. Und wenn ich mir vorstelle, und manche Leute kennen das ja aus irgendeinem Kontext, wenn Leute zusammenkommen, die alle auf ihre Art und Weise was Besonderes haben, auch eine gewisse Größe haben, und wenn die anfangen, was zusammen zu machen, was wird dann möglich? Und diesen Geist auch zu wecken, als Führungskraft oder auch als beratende Person, die in eine Organisation geht, und diesen Raum zu halten, dass das möglich ist, also diese Idee einfach zu repräsentieren, da glaube ich, da entscheidet sich schon der erste Schritt, ob es gelingt oder nicht.
Also auch hier wieder dieses Bild, was ist eigentlich das Größere, was möglich ist, was dahinter liegt oder was noch nicht so ganz sichtbar ist, aber was entstehen kann.
Und wenn du dir vorstellst, so als wenn du in Beratungen gehst, Kontextbegleitung machst, wenn das deine Grundannahme wäre, mit der du auf die Menschen guckst, was vielleicht auch anders wird, als es jetzt ist, wenn du anders reingehst.
Ja, also die Frage, die uninspirierte Frage nach, läuft es darauf hinaus, dass jeder, also jetzt noch plumper und noch uninspirierter gesagt, dass jeder Einzelne sich mal schön in den Griff kriegen soll, dann läuft es auch. Ne? Also ich finde, es ist, und das wollte ich glaube ich damit sagen, es ist eine Grundvoraussetzung und eine wichtige Kompetenz, dass wir als einzelne Menschen in der Lage sind, uns selbst zu hinterfragen und selbst mit diesem Abstand draufzuschauen und sich zu fragen, was ist da eigentlich bei mir gerade los? Warum brauche ich gerade diese Aufregung, diese Wut? Ne? Wofür ist es auch gut, woher kommt es und wie kann ich anders damit umgehen? Das ist ein wesentlicher Beitrag. Und gleichzeitig bin ich aber auch immer noch uninspiriert, ja, auch Verfechterin davon, dass ich die Verantwortung nicht immer nur auf Einzelne abladen kann, sondern auch strukturell gucken muss, was ist eigentlich insgesamt möglich und wie sind da auch Rahmenbedingungen, dass die Einzelnen das so leben können. Das würde ich jetzt sagen, das verstehe ich als Aufgabe von einer Organisation, es möglich zu machen, dass Einzelne so an sich und mit sich arbeiten können und auch in eine Gruppe gehen können, um dann tatsächlich zu sagen, okay, was wäre möglich, wenn derart reife, auch inspirierte Menschen mit ihren Stärken zusammenkommen, wohin können wir dann eigentlich fliegen? Also was wird dann alles möglich und was kann dann alles entstehen?
Wir haben vorhin Spiral Dynamics angesprochen. Und das finde ich auch das Faszinierende des Modells, dass dort ja, je nachdem, wie Menschen, welche Werte sie verkörpern, sie eben manchmal auch vielleicht überfordert sind mit dieser Größe entwickeln, dass sie aber sich gerne mitnehmen lassen, wenn klar ist, was sie tun sollen, was sie beitragen können, dass sie damit sehr zufrieden sind. Und das finde ich eine Aufgabe tatsächlich von Führung und deswegen auch ich schon überzeugt bin, Menschen, die in Führungspositionen sind, sollten die Chance haben, erstens sich selber zu regulieren und zweitens auch Nötigkeiten ihrer Mitarbeitenden zu kennen und dieses Arbeiten an sich selber einfach essentiell für Führungspersönlichkeiten sind, wenn tatsächlich das Ganze Raum bekommen soll. Also wenn da Zukunft auf den Weg gebracht werden darf, die nicht nur materiell ausgerichtet ist.
Inwiefern ist das, also diese spirituelle Intelligenz, das, worüber wir gerade gesprochen haben, für dich das eine Zukunftskompetenz? Ich sage jetzt mal bewusst nicht Future Skill, weil das auch ein Fachbegriff ist, der bestimmte Dinge umfasst, aber eine Zukunftskompetenz.
Für mich ist es tatsächlich auf der einen Seite eben, indem ich wirklich im Kontext von emotionaler Intelligenz lerne, Situationen im Raum zu lesen, mich selber zu regulieren, also lauter solche Fragen damit verbunden sind, indem ich meine eigenen Impulse wahrnehme und merke, wie ich einfach im Raum bin, was ich vielleicht auch ausstrahle, einfach auch über die Körperwahrnehmung. Und indem ich natürlich im Kontext von, also dass zum Beispiel so ein Modell, Entwicklungsmodell von Spiral Dynamics, eine Idee habe, dass ich weiß, wo Entwicklungen hingehen können, dass ich sowas bewusst gestalten kann, dass ich meine, also meine IQ wirklich zum Wohle eines großen Ganzen einsetzen kann und dann in allem nochmal so ein paar Annahmen dazu bringe, die einfach mit Spirituellem zu tun haben. Also entweder es ist gut für mich, zwischendurch so einen Raum zu haben, mal durchzuatmen, ein Stückchen innezuhalten oder zu wissen, vom Spirituellen her haben wir alles, was wir brauchen im Raum. Das ist im Grunde auch eine Grundannahme für ganz viele Organisationsentwicklungen. Alles, was wir brauchen, ist da. Wie kriegen wir das aber zusammen? Es ist also eine andere Haltung, mit der ich dann am Ende hineingehe und wenn mehr Menschen das in ihrem Organisationskontext leben würden und von daher auftreten und das an die Mitarbeitenden ausstrahlen und damit auch Sicherheit ausstrahlen, glaube ich, ist da ganz viel mehr möglich, als wir das heutzutage erleben.
Das ist jetzt eigentlich schon fast ein Schlusswort, aber ich habe noch drei Fragen.
Okay.
Die stelle ich allen, die hier sind. Bist du bereit?
Ja.
Kann ich dir nicht? Okay. Da geht es nämlich nochmal tatsächlich um Führungsgefühle. Und zwar um deine. Wenn du mit der Geschichte, die wir jetzt von dir gehört haben, mit der Erfahrung, die du gemacht hast, der Geschichte von deinem Wachstum, so auf dich schaust und auf dein Führungsleben. Was würdest du sagen, war dein bisher angenehmstes Führungsgefühl?
Ein tolles Führungsgefühl war tatsächlich im Kontext einer Fusion, wo ich den Eindruck hatte, da geht es vorne und hinten nicht weiter und wir laufen ständig vor Grenzen. Irgendwann zu sagen, komm, wir bereiten so vor, als wenn es möglich wäre. Mal, wir tun mal so, als ob. Und dann, ein halbes Jahr später, ganz viel an Rahmenbedingungen sich verändert hat und wir dachten, wow, wir sind vorbereitet, wir können einfach zuschlagen. Das war schon großartig.
Es war ja keine Überraschung, dass es so kam, oder? Das Gefühl?
Doch.
Doch, okay.
Absolute Überraschung. Ich hatte nicht damit gerechnet. Es war nur gespeist aus so einem inneren, irgendwie ist es nötig. Und ich habe mich an der Stelle selber überraschen lassen, weil ich nicht damit gerechnet hatte und wir alle das nicht absehen konnten, dass es auf einmal ging.
Das habe ich selten gehört bis jetzt, dass Überraschung ein schönes Führungsgefühl ist. Toll. Hast du auch ein unangenehmes Führungsgefühl?
Ja. Oh, in meiner jungen Zeit als Pfarrerin hatte ich eine Auseinandersetzung mit einem Presbyter, der mich so zusammengefaltet hat und ich das Gefühl hatte, also der schlägt mir alles um die Ohren und ich mich wirklich unterm Teppich klein mit Hut gefühlt habe. Ich fand es nur schrecklich. Wirklich nur schrecklich. Ich konnte mich noch beherrschen, solange er im Raum war und danach habe ich nur noch geheult.
Auch ein Weg, sich zu regulieren wieder, ne? Tränen rauslassen. Ja. Gibt es ein Gefühl, von dem du sagst, das war besonders wertvoll für dich?
Also was ich als wertvoll erlebe, ist, dass immer wieder, gerade auch im Interim-Bereich und oft genug, wenn ich weg war, die Menschen mir erzählt haben, wie sie gewachsen sind durch das Vertrauen, das ich in sie gesetzt habe. Und das erlebe ich schon als wirklich wertvoll, ja.
Also auch das Gefühl, was bewirkt zu haben, ist es das? Danke.
Ja. Danke für die Zeit, danke für das Gespräch. So schön und
es war ganz ruhig. Und es war wirklich anders als andere Gespräche, die ich hatte. Danke dafür. Eine allerletzte Frage ist, nehmen wir was mit aus diesem Gespräch oder was nehmen wir mit? Also was nimmst du mit? Gibt es was?
Was ich schon spüren durfte, auch durch deine Impulse, war dieser Druck, den auch Organisationen und den Menschen haben, den überhaupt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und auch Menschen darin ernst zu nehmen und gleichzeitig wahrzunehmen, auch dieses Zulassen ist Teil der inneren Arbeit.
Das stimmt, es nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und es auch nicht wegzuwischen, dass da sowas ist. Das ist ein Punkt. Ich nehme mit, dass ich hier heute eine Folge aufgenommen habe, die eigentlich ein Coaching für mich war. Also danke dafür.
Aber und gerne.
Ich weiß, Ingrid, ich weiß, warum du Ausbilderin bist und ich wünsche ganz vielen Menschen, dass sie das bei dir mitnehmen können. Wie wäre es, wenn wir alle Links zu dir, weil du ja als Coachin tätig bist und auch für Spiral Dynamics und die Social Architect Ausbildung, alles in die Shownotes schreiben, wenn ihr neugierig geworden seid, was es jetzt damit auf sich hat, könnt ihr da nachgucken und diesen Links folgen. Und ansonsten sage ich dir nochmal ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und für deine Impulse und dein Coaching für mich. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Sternchen dalassen oder den Kanal abonnieren. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.